Ja, Lena hat das Thema schon sehr gut eingeführt und ich denke, du hast eigentlich schon eine gute Zusammenfassung meiner Predigt gebracht. Also, es geht um den Partner lieben, nach Lieben lernen und Jesus lieben, ist also heute die Liebe zwischen Mann und Frau dran. Und die Predigt heute Morgen ist zweigeteilt, es geht um die Partnerschaft und um das Lieben. Im ersten Teil werden wir uns ansehen, was die Bibel über die Beziehung zwischen Mann sagt. Wie funktioniert diese Beziehung? Und was hat Gott sich dabei gedacht? Was für Ziele hatte er dabei? Nach diesen Grundlagen werden wir noch ein bisschen konkreter werden und schauen, wie Liebe aussieht. Wobei, und das ist jetzt die Besonderheit dieser Predigt, wir schauen uns besonders die Liebe des Mannes zur Frau an. Das, warum das so ist, erkläre ich dann später noch. Jetzt sollen die Frauen und die Singles nicht enttäuscht sein. Ich denke mal, dass man anhand dieses Beispiels der Liebe vom Mann zu Frau sehr viel erkennen kann, wie Liebe funktioniert. Wie sind die Muster und die Patterns, die man dann auch auf andere Beziehungen anwenden kann. Letztendlich ist ja im Kern die Liebe immer gleich. Noch ein Hinweis zu Beginn. Ich habe sehr viele Gedanken aus einem Vortrag von Johannes Hartl entnommen, die Kunst, eine Frau zu lieben. Und dieser Vortrag ist wirklich, wirklich sehr gut. Und den kann ich euch nur wärmsten empfehlen. Den kann man übers Internet frei sich angucken. Und da werden die Dinge nochmal deutlich ausführlicher behandelt und erklärt, als ich es heute Morgen tun kann. Ja, Partnerschaft hat sich zwischen Mann und Frau hat sich in den letzten 50 Jahren dramatisch verändert. Während es früher nur ein Konzept gab, nämlich die Ehe, kennt man heute Lebensabschnittspartner, Patchwork-Familien, Liebesbeziehungen zwischen mehreren Partnern gleichzeitig, offene Beziehungen, wo man fremdgehen darf und wahrscheinlich noch einiges mehr, von dem ich gar nicht weiß. Alles ist heute gesellschaftlich akzeptiert. Und die Frage ist, ist die Ehe veraltet, überholt? Ist das überhaupt noch ein gültiges Konzept? Gott hat den Menschen erschaffen und er weiß deswegen natürlich, wie wir funktionieren. Er weiß, wie wir seelisch funktionieren, wie wir körperlich funktionieren. Und er weiß auch, wie eine Liebesbeziehung funktioniert. Und deswegen macht es absolut Sinn, diesen Erfinder zu fragen, was er sich denn dabei gedacht hat. Und ganz am Anfang in der Bibel, im Schöpfungsbericht, bekommen wir auch schon die ersten Hinweise darauf. Gott hat zu Beginn definiert, wie so eine ideale Gemeinschaft zwischen Mann und Frau aussehen kann. Und diese Stelle ist sehr, sehr bekannt. Das ist etwas, was auch noch vor dem Sündenfall stattgefunden hat. In 1. Mose 2, 24 steht, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen, seiner Frau anhängen und sie werden zu einem Fleisch werden. Diese Stelle wird sowohl von Jesus als auch von Paulus zitiert. Das unterstreicht nochmal ihre Wichtigkeit. Und da sind drei Schritte erklärt, drei Schritte auf dem Weg in eine Beziehung. Der erste Schritt ist das Verlassen. Bevor ein junger Mann eine echte, tiefe Beziehung mit einer Frau eingehen kann, muss er erstmal sich von seinen Eltern lösen. Die tiefe Beziehung zu den Eltern wird durch eine neue, tiefe und enge Beziehung ersetzt. Der zweite Punkt ist das Anhängen. Die Frau und der Mann kommen sich in der Beziehung ganz nahe und binden sich einander. Sie gehen einen Bund ein, den sie nicht nur voreinander, sondern auch öffentlich schließen. Und dieses Anhängen kann man auch mit Verkleben übersetzen. Und wenn man etwas miteinander verklebt, will man, dass es eine dauerhafte und unauflösliche Verbindung herstellt. Und wenn man es dann doch mit Gewalt trennt, dann reißt man Wunden auf. Deswegen, hier ist die Reihenfolge wichtig. Der erste Schritt, dann der zweite Schritt und dann der dritte Schritt. Und der dritte Schritt ist ein Fleischwerden. Und ein Fleischwerden steht hier für Geschlechtsverkehr. Der Geschlechtsakt ist ein Symbol für das, was im seelischen und emotionalen Gebiet bereits vorher geschehen ist. Die beiden lieben sich so sehr, dass sie zu einer Einheit verschmelzen, seelisch, emotional und körperlich. Näher können sich zwei Menschen nicht kommen. Noch einen kurzen Kommentar zum Thema Sex, gerade weil es in unserer Gesellschaft heute so ganz schräge Vorstellungen davon gibt. Gott sieht im Geschlechtsakt viel mehr als nur einen körperlichen Akt. Das machen sehr viele Bibelstellen deutlich, zum Beispiel 1. Korinther 6, 15-17, wo das Einswerden aller Gläubigen im Leib Christi mit dem Einswerden im Geschlechtsakt gleichgesetzt wird. Oder in Korinther 6, Vers 18, wo Sex außerhalb der Ehe als eine besondere Sünde am eigenen Körper angesehen wird, wo doch der Körper der Tempel des Heiligen Geistes ist. Also laut Bibel betrifft der Geschlechtsakt immer den ganzen Menschen mit Seele und Geist und nicht nur den Körper. Und ich glaube, gerade Frauen begehen eine besonders tiefe Bindung, wenn sie Sex mit einem Partner haben. Also drei Schritte. Verlassen, anhängen und eins werden. Und das wird man später noch ansehen. Gott vergleicht diese Liebe zwischen Mann und Frau mit der Liebe Jesus zu seiner Gemeinde. Und aus dieser Eigenschaft, dieser Liebe, lässt sich nun auch einiges mehr über die Beziehung zwischen Mann und Frau ableiten. Eine häufige Aussage, die man heutzutage hört, ist folgende. Aber warum müssen wir denn heiraten? Ist das wirklich notwendig? Lieben? Wir lieben uns doch, reicht das nicht? Wenn ich meinen Partner nicht heiraten will, dann sage ich bewusst oder unbewusst Folgendes zu meinem Partner. Du bist mir nicht genug. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das ganze Leben mit dir verbringen will. Vielleicht finde ich ja doch noch einen besseren, schöneren, mir angenehmeren Partner. Wenn dem nicht so wäre, könnte ich mich doch an den Partner dauerhaft binden. Stellt euch vor, Jesus würde uns so lieben und sagen, derzeit liebe ich die Menschen, aber wer weiß, ob ich das morgen noch will. Vielleicht erschaffe ich mir morgen neue Menschen, bessere Menschen und lasse die jetzigen fallen. Wir könnten uns der Liebe Jesu nie sicher sein. Dieses Commitment, also die Verbindlichkeit, die klare Zusage und die Verpflichtung gegenüber dem anderen, die Entscheidung für den anderen ist ein ganz wichtiger und wesentlicher Teil der Liebe. Wenn ich dazu nicht bereit bin, liebe ich den anderen nicht. Und zu dieser Entscheidung für den anderen gehört sie auch öffentlich zu machen, dass andere außerhalb der Beziehung wissen, das ist der Mensch, den ich lieben will. Und in einer solchen Beziehung kann ich mich dann auch geborgen fühlen, weil ich weiß, der andere hat sich bewusst für mich entschieden. Diese Entscheidung ist zeitlich nicht begrenzt, sondern gilt fürs Leben. Liebe hört nicht auf. Liebe ist treu zum anderen, egal was da kommt, egal was der andere tut, so wie Jesus auch zu uns treu ist. Jetzt kann ich mich frei entscheiden und eine wohlüberlegte Wahl treffen. Und wenn ich den gefunden habe für den Bund des Lebens, dann kann ich mich auch von Gott dazu leiten lassen. Nachdem ich mich entschieden habe, kann ich dann natürlich fragen, gibt es da irgendwo vielleicht noch einen anderen Menschen, der besser zu mir passt als mein Partner, der hübscher ist, der mehr mit mir harmonieren würde und der mich auch will? Bei mehreren Milliarden Menschen auf dieser Erde ist das sehr, sehr wahrscheinlich der Fall. Aber das spielt jetzt keine Rolle mehr, weil ich mich für diesen, meinen Partner entschieden habe, so wie er ist, mit all seinen Problemen und Schwierigkeiten. Und zu dieser Entscheidung stehe ich. Ich habe keinen Fehler gemacht, den ich irgendwie und irgendwann wieder korrigieren muss. Viele Menschen denken nach einer Weile in der Ehe, sie hätten sich für den Falschen entschieden, weil der andere eben nicht so ist, wie man sich das vorstellt. Liebe fängt aber gerade dann an, wo ich zu meinem nicht perfekten Partner stehe. Jesus steht auch zu uns, auch wenn sich herausstellt, wie extrem schwierig wir eigentlich sind. Das ist Liebe. Und jetzt möchte ich noch mal was ganz Wichtiges sagen. Bitte nicht missverstehen. Mir geht es jetzt hier nicht darum, den moralischen Zeigefinger zu heben und von oben herab Menschen abzuurteilen. Ich will nicht zwischen Paaren unterscheiden, die gescheitert sind, also sich getrennt haben, und solche, die richtig sind und zusammen sind. Aus zwei Gründen. Erstens, ich weiß nicht, welche Krise meine Ehe noch erwartet. Und es wäre absolut überheblich zu behaupten, ich hätte meine Beziehung zu meiner Frau im Griff und ich würde das alles managen. Zweitens, wir scheitern alle in den Beziehungen, auch wenn wir zusammenbleiben. Jeder verletzt immer wieder seinen Partner und ist oft lieblos und grausam zum anderen. Keiner liebt seinen Partner so, wie er es verdient hätte, so wie es Jesus tut. Wenn man zusammenbleibt, kann man dieses Scheitern sehr gut kaschieren und es merkt keiner außerhalb der Ehe, was alles schiefläuft in der Ehe. Wenn aber die Ehe zu Bruch geht, dann wird es offen, dann wird es öffentlich, das Scheitern, und dann sieht es jeder. Also wir versagen alle in unseren Beziehungen. Und trotzdem werde ich alles tun, um in einer Krise meine Ehe zu erhalten. Weil die Krise eben nicht darauf hindeutet, dass ich scheitere, sondern dass sich meine Ehe weiterentwickelt. Konflikte in der Ehe sind eine Riesenchance, in der Liebe zu meinem Partner zu wachsen. Erst dann kann ich wirklich lernen zu lieben. Wenn alles gut läuft, ist meine Liebe nicht gefordert. In der Krise kann ich meinen Partner und mich besser kennenlernen. Und die Beziehung darf sich vertiefen und verstärken. Krisen sind eine Riesenchance für uns. Und damit komme ich zum zweiten Teil meiner Predigt. Und ich will noch konkreter werden. Was bedeutet denn nun zu lieben? Dazu werde ich etwas weiter ausholen und nochmal 1. Mose 2, 20 bis 33 ins Spiel bringen. Also, Gott hat Adam auf eine Art und Weise erschaffen, dass er nicht vollständig war. Ihm hat was gefehlt und Adam hat es sofort erkannt und wurde ihm bewusst. Warum tut Gott das? Warum schafft er Adam unvollständig? Weil Gott ein Gott der Liebe ist und der Beziehungen. Und er will Adam eine Beziehungsmöglichkeit schaffen. Aber Adam ist mit dem Bedürfnis nach Beziehung erschaffen worden. Und da geht es nicht nur darum, dass Adam vielleicht einsam sein könnte. Dann hätte Gott auch noch ein paar mehr Männer schaffen können, sodass er sich nicht so einsam fühlt, sondern es geht wirklich darum, ein anderes Wesen zu schaffen, sodass sie eine vollständige Einheit bilden kann, sodass der Adam komplett wird. Und Adam begibt sich auf die Suche in der Schöpfung und er findet nichts. Das ist eine wichtige Erkenntnis für den Adam. Und dann schafft Gott die Frau. Und Adam erkennt, das ist die richtige Person. Und daraus ergibt sich ganz natürlich, dass Mann und Frau unterschiedlich sind und sich ergänzen, nicht nur körperlich, sondern auch in anderen Bereichen, in Fähigkeiten, auf den emotionalen Gebieten und in anderen Bereichen. Der Unterschied zwischen Mann und Frau ist nicht anerzogen, wie heute viele behaupten, sondern von Gott ganz bewusst so gemacht, damit Mann und Frau aufeinander angewiesen sind. Oft arbeiten die Kabarettisten das sehr pointiert heraus, was so typisch Mann ist und was so typisch Frau ist. Bei Gott gibt es aber keine Wertung, das ist auch ganz wichtig. Frau und Mann sind unterschiedlich, aber sie sind gleichwertig. Es gibt keine Wertung, sie sind gleichwertig. In 1. Petrus 3, Vers 7 ist von der Frau als dem schwächeren Gefäß die Rede, was wir natürlich gleich wieder als Wertung verstehen. Aber ein wertvolles, zartes und zerbrechliches Porzellangefäß kann viel wertvoller sein als ein dickwandiges Gefäß. Zerbrechlicher, verletzlicher bedeutet nicht weniger wertvoll. Frauen haben eine größere Fähigkeit, emotional und intuitiv Dinge zu begreifen. Deswegen sind Frauen Männer in manchen Bereichen massiv überlegen. Dadurch sind Frauen aber auch auf dem emotionalen Bereich verletzlicher. Eva war verführbarer, weil sie geistlicher, sensibler war als der Mann. Männer können sich besser von ihren Emotionen trennen. Für Beziehungen sind Emotionen sehr wichtig, deswegen sind Frauen oft sehr stark in Beziehungen. Frauen sind beziehungsorientierter und Männer sind sachorientierter. Männer beschäftigen sich und reden gern über Dinge, Autos, Computer, Bohrmaschine, Mischpult. Frauen beschäftigen sich und reden gerne über Menschen. Beides ist wichtig und wertvoll. Und nun, weil Mann und Frau unterschiedlich ist, es eigentlich auch nur logisch, dass Gott auch dem Mann und der Frau unterschiedliche Dinge sagt. Gott wird den Menschen nicht auf etwas hinweisen, was in der Regel kein Problem für ihn ist, sondern genau dort den Finger in die Wunde legen, wo die Schwierigkeiten und die Probleme stecken. Und in Epheser 5, 21 bis 33 und in anderen Stellen steht eben, dass der Mann das Haupt der Frau ist und sie lieben soll, wie Jesus die Gemeinde liebt und die Frau sich dem Mann unterordnen soll. Das ist eine Stelle mit viel Sprengkraft und wird heute im Sinne der Gleichberechtigung von Mann und Frau viel Widerspruch wieder hervorrufen. Ich glaube aber auch, dass oft Falsches in die Stelle hineininterpretiert wird und es viele Vorurteile existierten, was das wirklich bedeuten soll. So darf man zum Beispiel nicht übersehen, dass in der gleichen Stelle auch von der gegenseitigen Unterordnung die Rede ist. Führung und Unterordnen, wie Gott sie meint, hat absolut nichts mit Herrschaft und Unterwerfung zu tun, so wie über viele Jahrhunderte die Beziehung zwischen Mann und Frau geprägt war und auch heute noch teilweise gelebt wird. Deswegen macht es für mich aber überhaupt keinen Sinn zu sagen, wir drehen mal die letzten 50 Jahre zurück, die Frau ist dann nicht mal emanzipiert und hat sich doch viel mehr untergeordnet, das ist doch Quatsch. Gottes Vorstellung hat man damals genauso wenig gelebt, wie man sie heute lebt. Unterordnung heißt für mich auch nicht unbedingt, dass der Mann immer die letzte Entscheidung trifft. Das wäre zu einfach und zu platt. In der Epheserstelle wird von Achtung gesprochen, dass die Frau den Mann achtet. Aber ich denke mal, wenn der Mann wirklich das umsetzt, was ihm gesagt ist, nämlich seine Frau zu lieben, dann ist Unterordnung der Frau nur noch ganz untergeordnet ein Thema. Keine Frau wird sich dagegen wehren, von ihrem Mann so geliebt zu werden, wie Jesus uns liebt. Und die Frau wird sich freuen, wenn der Mann Verantwortung in der Beziehung übernimmt. Aber offensichtlich hat der Mann oft Probleme mit der Liebe und der Verantwortung. Und die Frau hat offensichtlich Probleme mit der Einordnung in der Beziehung. Deswegen gibt es diese unterschiedlichen Anweisungen. Nun ist das Thema meiner Predigt zum Glück die Liebe. Und deswegen muss ich nicht weiter ausführen, was Unterordnung final bedeutet. Was ich auch nicht könnte. Wir wollen uns jetzt zum Schluss auf die Liebe zwischen Mann und Frau konzentrieren. Und da kann ich viel mehr dazu sagen. Ich lese jetzt trotzdem nochmal den Text Epheser 5, 25 bis 33. Ihr Männer, liebet eure Frauen, so wie Christus seine Gemeinde liebt, für die er sein Leben gab, damit sie ihm ganz gehört. Durch sein Wort und durch das Wasser der Taufe hat er sich von aller Schuld gereinigt. Wie eine Braut soll seine Gemeinde sein, schön und makellos und ohne Flecken, Falten oder einen anderen Fehler, weil sie allein Christus gehören soll. Darum sollen auch die Männer ihre Frauen lieben wie ihren eigenen Körper. Wer nun seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Niemand hasst seinen eigenen Körper. Vielmehr hegt und pflegt er ihn. So sorgt auch Christus für seine Gemeinde, denn wir sind Glieder seines Leibes. Erinnert euch an die Worte, ein Mann verlässt seine Eltern und verbindet sich so eng mit seiner Frau, dass die beiden eins sind im Leib und Seele. Das ist ein großes Geheimnis. Ich deute diese Worte auf die Verbindung zwischen Christus und seiner Gemeinde. Es gilt aber auch für euch, ein Mann soll seine Frau so lieben wie sich selbst. Und die Frau soll ihren Mann achten. Jesu Liebe ist Vorbild und Maßstab. Und der Auftrag an den Mann ist gewaltig. Eine Liebe mit großer Hingabe und Opferbereitschaft. Jesus war bereit, alles für uns Menschen zu opfern, bis dahin, dass er bereit war zu sterben. Bin ich als Mann auch bereit, so viele Opfer für meine Frau zu bringen? Die Liebe zur Frau beinhaltet auch Verantwortung für die Beziehung, speziell für die Beziehung. Und die Rolle des Hauptes auch wirklich wahrzunehmen. Der Mann ist verantwortlich wenn es Probleme in der Beziehung zu besprechen gibt. Der Mann ist verantwortlich, nach dem Streit wieder auf die Frau zuzugehen und eine Lösung zu suchen. Der Mann ist verantwortlich für das Wachstum in der Ehe und dafür, dass sich beide immer näher kommen und das Vertrauen zunimmt. Leiterschaft und Liebe in der Bibel ist immer mit Dienst verbunden. Dienen. Leiterschaft heißt nicht über den anderen herrschen, sondern der Leiter dient dem anderen. Und so hat Jesus den Jüngern die Füße gewaschen und nicht die Jünger Jesu. Und so ist es der Mann, der die Schürze nimmt und der Frau die Füße wäscht. In dieser Bibelstelle ist noch ein anderes interessanter Gedanke enthalten. Jesus sieht nämlich seine Gemeinde makellos und ohne Fehler, obwohl das ja offensichtlich nicht der Fall ist. Jesus liebt seine Gemeinde nicht, weil sie schön und makellos ist, sondern er liebt sie, damit sie so werden kann. Jesus pflegt und kümmert sich um die Gemeinde, damit eine Entwicklung in Gang kommt. Er sieht dabei das Potenzial in der Gemeinde, das aber noch verschüttet ist. Und ein sehr schönes Beispiel ist Simon, der auch Petrus genannt wird. Jesus gibt Simon den Namen Petrus und das bedeutet Fels. Der Fels, auf dem man bauen kann, auf dem man sich verlassen kann. Aber Petrus verhält sich überhaupt nicht dementsprechend. Er verrät Jesus, auf ihn kann man sich absolut nicht verlassen. Aber Jesus sieht trotzdem diese Identität in Petrus und das Führungspotenzial schon von Anfang an. Und er schimpft nicht mit Petrus, sondern er liebt die Dinge hervor. Er gibt Petrus durch seine Liebe die Möglichkeit, diese versteckte Identität zu entwickeln. Und das ist auch Aufgabe des Mannes für seine Frau. Er soll sich über sie Gedanken machen, über sie und für sie beten, um herauszufinden, welche Möglichkeiten, welches Potenzial steckt denn in ihr. Der Mann soll durch seine Liebe der Frau die Möglichkeit geben, diese Identität zu entwickeln. Für den Mann stehen nicht ihre Schwächen im Vordergrund, sondern ihre potenziellen Stärken und wie sie diese entwickeln kann. Der Mann schafft einen Rahmen, sodass das möglich wird. Er bestärkt und ermutigt sie. Und zum Schluss nochmal ein paar ganz, ganz praktische Tipps. Für den Mann ist es wichtig zu verstehen, wie seine Frau denkt und fühlt, weil die Frau eben so viel anders ist als er selbst. Und er braucht dazu Zeit, viele Gespräche und vieles Nachfragen. Finde heraus, was deine Frau interessiert, was sie schön findet. Der Ehemann sollte nicht verächtlich auf die typischen weiblichen Eigenschaften seiner Frau schauen. Die immer mit ihren blöden Gefühlsanwandlungen und Schwankungen. Sei für sie da in schwierigen Momenten. Fange an, ihre Eigenschaften als Frau zu lieben, wenn sie zum Beispiel gerne Kleider einkaufen geht oder lange Zeit im Bad braucht. Schätze es wert, wie sie euer Haus gestaltet und dekoriert und allem einen weiblichen Touch verpasst. Verstehe ihre Liebessprache. Was braucht sie, um sich geliebt und bestätigt zu fühlen? Sag deiner Frau, dass sie schön ist. Behandle deine Frau wie eine Lady und eine Prinzessin. Verbringe Zeit mit ihr, geh mit ihr aus. Mache ihr Geschenke und schenke ihr Blumen. Lerne, was es heißt, ein Gentleman zu sein. Die Frau ist ein wunderbarer Mensch, der es wirklich wert ist, geliebt zu werden. Sie ist ein Geschenk von Gott. Es gibt keine einfachen Ehen, weil in der Ehe immer zwei Egoisten zusammen sind. Es gibt aber Ehen, die reifen, wo Hingabe auf beiden Seiten vorhanden ist. Wir sollten aufhören zu träumen und darauf zu warten, dass der andere mich endlich perfekt liebt. Ich kann mich jetzt zum anderen stellen und mich jetzt für den anderen entscheiden, ihn zu lieben. Ich kann mich für den anderen entscheiden, obwohl ich weiß, dass mein Partner mich verletzen wird. Das ist Liebe.